Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und mein Name ist Vera Niestegge. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Ja, wir haben heute mal wieder ein Thema mitgebracht, das auf den ersten Blick etwas sperrig klingt, aber man kann durchaus sagen, dass auch dieses Problemfeld es in sich hat. Es geht nämlich um die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine große Einmalzahlung innerhalb einer Steuerbilanz über einen längeren Zeitraum, im Streitfall sprechen wir über einen Zeitraum von 25 Jahren, gestreckt werden darf. Oder ob eben die Einmalzahlung sofort als Gewinn versteuert werden muss. Und hinter dieser Frage verbirgt sich ein gewissermaßen klassisches Dilemma des Bilanzsteuerrechts. Wann ist eine Leistung eigentlich vollständig erbracht und wann ist sie lediglich begonnen?
Ja, das klingt wirklich erstmal nach sehr trockener Buchführung. Allerdings muss man ja sagen, dass bei uns hinter so einer Frage, vielleicht auch trockenen Rechtsfrage, immer auch ein echter Lebenssachverhalt steckt. Und das lässt das Ganze dann natürlich auch wieder lebensnaher werden. Dazu kommt dann noch, dass es in dem Streitfall, den wir heute besprechen wollen, um einen doch recht erheblichen Betrag ging.
Ja, das kann man so sagen. Da standen nämlich rund 1,5 Millionen Euro auf dem Spiel. Allein für die Frage ob, und damit kommen wir quasi zum Kernbegriff unseres Falles, ein sogenannter passiver Rechnungsabgrenzungsposten hätte gebildet werden dürfen. Aber Vera, lass uns vielleicht mal von vorne anfangen.
Genau, Christian. Also bevor wir jetzt aber in den konkreten Sachverhalt einsteigen, klären wir vielleicht erst einmal, was hinter dem Begriff, den du eben genannt hast und der ja doch recht sperrig ist, also dem Rechnungsabgrenzungsposten, wirklich steckt. Wir kürzen den Begriff jetzt im Folgenden erstmal mit dem Begriff oder mit der Abkürzung RAB ab. Das ist tatsächlich auch die gängige Abkürzung, die man in der Fachliteratur findet.
Ja, und die Abkürzung, die macht auch für uns hier im Podcast so einiges leichter. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen Sie sich mal vor, Sie betreiben ein Softwareunternehmen und schließen mit einem Kunden im Oktober einen Wartungsvertrag ab. Der Kunde, der zahlt sofort die volle Jahresgebühr für den gesamten Zeitraum von Oktober des laufenden Jahres bis September des nächsten Jahres. Sagen wir mal 12.000 Euro, also 1.000 Euro pro Monat. Jetzt stellt sich die Frage für das Bilanzrecht, in welchem Jahr gehört dieses Geld als Ertrag in Ihre Bücher? Und die Antwort liegt auf der Hand. Nur der Teil, der auf Oktober bis Dezember entfällt, also 3.000 Euro, der gehört in das laufende Jahr. Der verbleibende Betrag, also die restlichen 9.000 Euro, die gehören ins nächste Jahr, weil Sie als Softwareunternehmen die Gegenleistung, nämlich die laufende Wartung und Betreuung des Kunden, erst noch erbringen müssen.
Und genau das ist der Grundgedanke des passiven RAB. Man nimmt den Anteil der vorab enthaltenen Einnahme, der wirtschaftlich noch in die Zukunft gehört, und parkt ihn gewissermaßen auf der Passivseite der Bilanz. Er wird erst dann als Gewinn wirksam, wenn die entsprechende Gegenleistung auch tatsächlich erbracht worden ist. Der RAB wird dann nach und nach aufgelöst.
Ja, im Grunde ist das der Ausdruck eines der wichtigsten Grundsätze des Bilanzrechts, des sogenannten Realisationsprinzips. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, dass Gewinne erst dann ausgewiesen werden dürfen, wenn sie auch tatsächlich verdient sind. Der Gesetzgeber, der hat das im Einkommensteuerrecht in § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes geregelt. Und die inhaltsgleiche Regelung findet sich auch im Handelsgesetzbuch wieder, nämlich dort in § 250 Absatz 2. Beide Vorschriften sagen im Kern das Gleiche. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag sind als passiver RAB auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Zwei Merkmale sind dabei besonders wichtig, die der Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung herausgearbeitet hat. Das eine ist das Merkmal der noch ausstehenden Gegenleistung. Das bedeutet, der Empfänger der Zahlung muss nach dem Bilanzstichtag noch etwas leisten. Sei es eine Aktivität, sei es ein Dulden oder sei es ein Unterlassen. Ohne eine solche ausstehende Gegenleistung gibt es keinen Grund für die Abgrenzung.
Genau, und das zweite wichtige Merkmal ist die bestimmte Zeit, die noch ausstehende Gegenleistung muss zeitbezogen oder periodisch aufteilbar sein. Es muss also einen Zeitraum geben, einen konkreten Zeitraum, über den hinweg die Leistung erbracht wird. Und dieser Zeitraum, der muss sich anhand objektiver, nachvollziehbarer Maßstäbe bestimmen lassen. Da reichen rein individuelle Schätzungen des Bilanzierenden nicht aus. Und der Bundesfinanzhof hat zuletzt in einem Urteil aus dem Jahr 2023 noch einmal sehr klar betont, dass, wenn die zeitliche Zuordnung allein auf subjektiven Annahmen beruht, die sich beliebig ändern lassen, es eben an einem notwendigen Objektivierungsmaßstab fehlt.
Besonders interessant ist nun, dass die Rechtsprechung den Anwendungsbereich des passiven RAB nicht auf klassische Austauschverträge beschränkt. Auch wenn jemand für eine Duldung oder ein Unterlassen bezahlt wird, kann unter Umständen ein RAB gebildet werden. Vorausgesetzt, es handelt sich um eine erstmals und neu begründete Verpflichtung. Der BfH hat das beispielsweise für einen Landwirt bejaht, der sich verpflichtet hatte, seinen Schweinemastbetrieb dauerhaft nicht zu erweitern und dafür eine Einmalzahlung erhalten hatte. Diese Unterlassungspflicht war neu, sie schränkte seine betriebliche Tätigkeit dauerhaft ein und deshalb durfte er die Zahlung über die Zeit dann verteilen.
Ja, ganz ähnlich hat der Bundesfinanzhof auch in anderen Fällen entschieden, bei Mühlenbetreibern zum Beispiel, die ihre Betriebe stilllegten, bei Landwirten, die auf die Vermarktung von Milch verzichteten oder bei demjenigen, der auf die Nutzung von Wasserkraft für betriebliche Zwecke verzichtete. All diesen Fällen war das entscheidende Element gemein. Es gab vor der Vereinbarung eine Berechtigung oder aber auch nur tatsächliche Möglichkeit, die der Betreffende nun aufgegeben hat. Und diese Aufgabe, die war in den Fällen, die ich eben benannt habe, keine einmalige Erklärung, sondern eine andauernde Pflicht, die dann der betreffende Steuerpflichtige gewissermaßen täglich neu erfüllen musste.
Ja, davon müssen wir aber andere Fälle unterscheiden, und zwar die Fälle, in denen jemand auf bestehende Ansprüche aus einem Schuldverhältnis verzichtet, also gewissermaßen auf eine Geschäftschance oder das Recht, Geld zu verlangen. Wenn jemand nur sagt, ich verzichte auf meinen Anspruch und dafür bekomme ich jetzt eine Einmalzahlung, dann ist diese Leistung mit der Einschränkung sofort vollzogen. Es gibt danach nichts mehr zu tun, nichts mehr zu dulden und auch nichts mehr zu unterlassen. Und genau aus diesem Grund kommt dann ein passiver RAB nicht mehr in Betracht.
Ja, so viel zu den allgemeinen Grundgedanken, die dem sogenannten passiven RAB zugrunde liegen. Ich glaube, Vera, damit haben wir ganz gut das Feld für unseren Besprechungsfall bereitet, den wir uns jetzt mal anschauen wollen. Das ist ein Fall, über den der zweite Senat unseres Finanzgerichts Münster zu entscheiden hatte. Im Mittelpunkt dieses Falles stand ein Landwirt, dessen Grundstücke sich in einem Gebiet befinden, in dem über Jahrzehnte hinweg aktiv Steinkohle abgebaut wurde. Das Bergbauunternehmen, das diese Steinkohle abgebaut hatte, das wollen wir im Folgenden mal die TAG nennen, das war in diesem Gebiet jahrelang tätig und das hatte natürlich erhebliche Folgen für die umliegenden Grundstücke und Gebäude.
Genau, bergbauliche Einwirkungen auf die Erdoberfläche können nämlich doch erheblich sein. Es kann sich zum Beispiel der Boden absenken, Gebäude können Risse bekommen und landwirtschaftliche Nutzflächen können auch erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden. Und genau so war das auch in unserem Streitfall. Die TAG zahlte deshalb unserem Landwirt über viele Jahre hinweg jährlich Schadensersatz für die entstandenen Beeinträchtigungen. Hier waren das Flurschäden, Aufwuchsschäden, Wirtschaftserschwernisse. Im Jahr 2008 wurde der aktive Kohleabbau eingestellt, aber damit waren die Probleme immer noch nicht vorbei.
Ja, denn naturgemäß wirken solche bergbaulichen Einwirkungen nach. Wie und über welchen Zeitraum konkret, da kommen wir an späterer Stelle noch zu. Es gab weiterhin Senkungen, Risse, Entwässerungsprobleme. Und das sind alles Phänomene, die auch noch Jahrzehnte nach der Einstellung des Abbaus an die Oberfläche treten können. Und so kam es, dass unser Landwirt auch nach dem Jahr 2008, also nach Einstellung des Kohleabbaus, weiterhin Schäden an seinen Grundstücken bemerkte und gegenüber der TAG Schadensersatz geltend machte. Es kam in diesem Zuge sogar zu zwei Klagen vor dem zuständigen Landgericht.
Ja, die Situation war aber nicht nur für den Landwirt, sondern auch für die TAG unbefriedigend. Das Unternehmen wollte nämlich seinen Geschäftsbetrieb endgültig abwickeln, aber das setzte voraus, dass alle offenen Verbindlichkeiten geregelt waren. Deshalb war die TAG daran interessiert, mit den betroffenen Grundstückseigentümern sogenannte Abschlussvereinbarungen zu schließen, also einmalige abschließende Regelungen, die alle Ansprüche, vergangene, gegenwärtige und auch zukünftige, endgültig bereinigen sollten.
Ja, und vor dem Hintergrund dieses Interesses der TAG kam es dann tatsächlich im Jahr 2020 zu der für den Streitfall entscheidenden Vereinbarungen. Der Landwirt, seine Schwester und sein Schwager schlossen mit der TAG eine sogenannte Schlussregulierung. Und der Kern dieser Vereinbarung, der war klar formuliert: Sämtliche Ansprüche der Grundstückseigentümer gegen die TAG wegen bergbaulicher Einwirkungen sollten für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft endgültig erledigt sein. Und als Gegenleistung zahlte die TAG einen Vergleichsbetrag in Höhe von insgesamt 2,85 Millionen Euro an den Landwirt, also unseren Kläger.
Genau, und der Betrag setzte sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Einem bereits gebuchten Anspruch für frühere Schäden, also das hatte der Landwirt schon in seiner Buchführung erfasst, einem sofort als Ertrag gebuchten Teil sowie, und das ist jetzt hier der Kern unseres Streitfalls, einem Betrag von gut 1,5 Millionen Euro, den der Landwirt eben als passiven RAB behandelte.
Ja, und diesen Betrag teilte der Landwirt dann nochmal in zwei Teile auf. Gut 1,3 Millionen Euro für Ertragsausfälle auf seinen landwirtschaftlichen Flächen und ca. 200.000 Euro für ein Pumpwerk zur Entwässerung der Flächen. Beide Beträge wollte er über einen Zeitraum von 25 Jahren ratierlich auflösen, also jedes Jahr einen entsprechenden Anteil als Ertrag buchen. Der Zeitraum von 25 Jahren, der fiel dabei nicht vom Himmel, sondern er beruhte nach dem Vortrag des Landwirts auf einer gutachterlichen Einschätzung zur voraussichtlichen Nachlaufzeit der bergbaulichen Einwirkung.
Das Finanzamt ist dieser Vorgehensweise des Landwirts naturgemäß nicht gefolgt, sonst hätten wir ja kein Verfahren. Das Finanzamt hat eine Betriebsprüfung durchgeführt und es kam zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für die Bildung eines passiven RAB nicht vorliegen würden. Und dann hat es diesen passiven RAB insgesamt aufgelöst. Das hatte jetzt natürlich erhebliche steuerliche Auswirkungen. Der Gewinn des Landwirts aus Land- und Forstwirtschaft stieg im Streitjahr, das ist das Jahr 2020, wegen des abweichenden Wirtschaftsjahres um mehr als 720.000 Euro an. Da der Einspruch des Klägers oder des Landwirts keinen Erfolg hatte, landete die Klage vor dem Finanzgericht.
Ja, und das führt uns direkt zu den zentralen Rechtsfragen, die dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem Zweiten Senat zu klären hatten. Die erste und grundlegende Frage in unserem Besprechungsfall war: Hat der Landwirt mit der Schlussregulierung aus Oktober 2020 eine Gegenleistung übernommen, die er nach dem Bilanzstichtag noch zu erbringen hatte? Oder aber war seine Leistung, nämlich der Verzicht auf seine Schadensersatzansprüche, mit der Unterzeichnung der Vereinbarung bereits vollständig vollzogen?
Unser Landwirt hat hier so argumentiert. Er hat die Ansicht vertreten, ja, er habe mit der Vereinbarung eine Duldungspflicht für die Zukunft übernommen. Er müsse ja über 25 Jahre hinweg weitere schadensstiftende Entwicklungen auf seinem Grundstück hinnehmen, ohne dafür weiteren Schadensersatz verlangen zu können. Und das sei eben eine echte andauernde Leistung. Und das dafür erhaltene Entgelt sei deshalb auf 25 Jahre zu verteilen. Außerdem hat er betont, zum Zeitpunkt der Vereinbarung im Oktober 2020 seien die zukünftigen Schäden noch gar nicht eingetreten gewesen. Er habe also gar nicht auf konkrete bestehende Ansprüche verzichten können, weil es diese eben auch noch gar nicht gegeben habe.
Ja, das beklagte Finanzamt, das sah das diametral anders und argumentierte, dass mit der Schlussregulierung alle gegenseitigen Leistungen bereits erbracht worden seien. Der Landwirt habe eine Verzichtserklärung abgegeben und die TAG habe dafür eine Einmalzahlung geleistet. Beides sei sofort vollzogen gewesen und vor diesem Hintergrund gäbe es keine fortdauernde Verpflichtung des Landwirts, auch nach dem Bilanzstichtag noch etwas zu erfüllen.
Im Verfahren gab es dann noch eine zweite Rechtsfrage, die unser Senat aber hier letztlich offen lassen konnte. Und zwar die Frage, ob der Zeitraum von 25 Jahren überhaupt das Tatbestandsmerkmal der bestimmten Zeit erfüllt. Denn selbst wenn man eine fortdauernde Gegenleistung bejahen würde, dann müsste der Zeitraum, über den sie erbracht wird, ja anhand objektiver Maßstäbe bestimmbar sein. war eine gutachterliche Schätzung der bergbaulichen Nachlaufzeit ein solcher objektiver Maßstab oder war das doch letztlich nur eine individuelle Einschätzung? Ja, Christian, das sind unsere zwei Fragen, die im Fokus stehen. Wie hat denn nun unser Senat entschieden?
Ja, Vera, der Senat hat die Klage des Landwirts als unbegründet abgewiesen und ist dabei der Auffassung des Finanzamts gefolgt und hat das Vorliegen der Voraussetzungen für einen passiven RAB verneint.
Der erste und entscheidende Schritt der Urteilsbegründung ist dabei die rechtliche Einordnung der Schlussregulierung gewesen. Der Senat hat die Vereinbarung aus Oktober 2020 als einen sogenannten Bergschadensverzicht ausgelegt. Ja, was ist das? Ein Bergschadensverzicht, das ist der vertraglich vereinbarte Ausschluss der Haftung des Bergbauunternehmers für zukünftige Bergschäden. Das Bergrecht kennt dieses Instrument ausdrücklich, und zwar in § 115 Absatz 2 des Bundesberggesetzes erkennt es eben eine solche Verzichtserklärung an.
Ja, überhaupt ist dieses Bundesberggesetz, Vera, da können wir offen sprechen, ein Gesetz, in das wir beide, glaube ich, vor der Vorbereitung dieser Podcast-Folge auch noch keinen Blick geworfen hatten, der entscheidende Rechtsrahmen für diesen Fall, weil es eben an der einen oder anderen Stelle Besonderheiten enthält, die ja für den Streitfall von besonderer Bedeutung sind. Es regelt die Rechte und Pflichten rund um den Bergbau und schafft in diesem Zusammenhang insbesondere ein besonderes Haftungsregime. Wenn nämlich ein Bergbauunternehmen eine sogenannte Bewilligung im Sinne von § 8 des Bundesberggesetzes erhält, also das ausschließliche Recht, in einem bestimmten Gebiet Bodenschätze zu gewinnen, dann entsteht für die benachbarten Grundstückseigentümer Kraft Gesetzes eine Duldungspflicht. Sie müssen die bergbaulichen Einwirkungen auf ihre Grundstücke hinnehmen und das ist kein freiwilliges Dulden oder ein Dulden, zu dem sich die Grundstückseigentümer vertraglich verpflichtet haben, sondern eben ein Dulden, das tatsächlich gesetzlich angeordnet ist.
Genau, und als Kehrseite dieser gesetzlichen Duldungspflicht hat der Grundstückseigentümer dann einen Anspruch auf Schadensersatz, wenn tatsächlich Bergschäden eintreten. Dieser Anspruch ergibt sich aus § 114 des Bundesberggesetzes. Er ist eine sogenannte Gefährdungshaftung, also verschuldensunabhängig. Sobald der Bergschaden nachgewiesen ist und auf den Bergbau zurückgeführt werden kann, muss das Bergbauunternehmen Ersatz leisten. Umfang und Art des Schadensersatzes richten sich dann nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs.
Ja, und genau diese Rechtslage, also gesetzliche Duldungspflicht auf der einen Seite, korrespondierend dazu der gesetzliche Schadensersatzanspruch auf der anderen Seite, die bestand beim Landwirt schon lange vor der Schlussregulierung im Oktober 2020 und die ist Ausgangspunkt für die entscheidende Weichenstellung des Senats.
Der Senat hat nämlich festgestellt, die Duldungspflicht des Landwirts gegenüber den bergbaulichen Einwirkungen auf seinem Grundstück war nicht erst durch die Schlussregulierung begründet worden, sie bestand einfach bereits Kraft Gesetzes. Wenn der Landwirt also in der Vereinbarung darauf verzichtet, künftige Schadensersatzansprüche geltend zu machen, dann gibt er damit etwas auf, was er ohnehin schon längst hatte, eine gesicherte Rechtsposition gegenüber der TAG. Er begründet keine neue Duldungspflicht. Er legt lediglich eine bestehende Berechtigung nieder.
Ja, und das ist eben der entscheidende Unterschied zu den Fällen, in denen der Bundesfinanzhof einen passiven RAB anerkannt hat. Nehmen wir dann nochmal den Schweinemastbetrieb, also eines der Beispiele aus der früheren BfH-Rechtsprechung. Dort hatte der Landwirt vor der Vereinbarung grundsätzlich das Recht, seinen Betrieb zu erweitern. Durch die Vereinbarung hat er dauerhaft auf dieses Recht oder dessen Ausübung verzichtet und das war eine neue Einschränkung, eine neue Pflicht, die seinen betrieblichen Spielraum dauerhaft reduzierte und die er täglich auch aufs Neue erfüllen musste. Und bei dem hier klagenden Landwirt war das eben grundlegend anders. Er war schon immer verpflichtet, aufgrund Gesetzes, die bergbaulichen Einwirkungen zu dulden und die Vereinbarung hat daran nichts geändert. Außer, dass er für diese Duldung jetzt keinen Schadensersatz mehr dafür verlangen konnte.
Wenn man die Sache jetzt mal auf den Punkt bringt, dann heißt das, die Ausgleichszahlung der TAG ist kein Entgelt für eine nach dem Bilanzstichtag noch zu erbringende Gegenleistung, sondern Entgelt für eine einmalige Verzichtserklärung, die bereits mit ihrer Abgabe vollzogen war. Der Verzicht und die Zahlung sind beide bereits vollzogene Leistungen, die vor dem Bilanzstichtag am 30. Juni 2021 erbracht wurden. Ein passiver RAB scheidet damit aus.
Der Senat hat sich in der Besprechungsentscheidung natürlich auch mit den Gegenargumenten des Landwirtes auseinandergesetzt, der ja eingewandt hatte, er müsse über 25 Jahre weitere Schäden an seinen Grundstücken dulden. Das stimmt, sagt der Senat, aber diese Duldungspflicht hat ihre Grundlage eben nicht in der Schlussregulierung, sondern, das haben wir dargestellt, im Bundesberggesetz. Diese Schlussregulierung hat sie nicht neu begründet. Außerdem ist es ja so, dass alle zukünftig noch eintretenden Schäden auf diese haftungsauslösende Ursache zurückgehen, den bereits vor Jahrzehnten stattgefundenen Kohleabbau. Es gibt keine neue bergbauliche Handlung und damit keinen neuen Anknüpfungspunkt für eine neue Duldungspflicht.
Außerdem hatte unser Landwirt noch argumentiert, dass die Parteien bei der Vereinbarung damals den Vergleichsbetrag aufgrund zukünftiger Einnahmeausfälle bemessen hätten und deswegen sei diese Sache eben auf die Zukunft bezogen. Das Gericht hat dieses Argument aber nicht geltend lassen. Dass bei der Vertragsverhandlung zukünftige Einnahmeausfälle als Bewertungsmaßstab herangezogen wurden, sagt nämlich nichts darüber aus, wofür die Zahlung denn rechtlich geleistet wurde. Und das haben wir ja jetzt schon mehrfach gesagt, sie wurde für den Verzicht geleistet. Und nur dieser ist entscheidend, nicht wie die Entschädigung der Höhe oder der Art nach berechnet wurde.
Ja, in der mündlichen Verhandlung hatte der Landwirt beantragt, zwei Zeugen zu befragen, nämlich unter anderem einen sogenannten Markscheider, also einen bergbaulichen Fachmann, zu dem vom Landwirt mit der Vereinbarung übernommenen Pflichten. Das Gericht, also die Kolleginnen und Kollegen des Zweiten Senats, haben diesen Beweisantrag aber abgelehnt. Und die Begründung liegt für Leute wie dich und mich, Vera, die häufiger mit dem Prozessrecht zu tun haben, auf der Hand. Hier geht es letztlich um eine Rechtsfrage, um die Interpretation eines Vertrages und die Einordnung dieses Vertrages unter die gesetzlichen Vorgaben des Bergbaugesetzes. Und Tatsachen sind dem Beweis zugänglich, Rechtsfragen gerade nicht. Und deshalb ist die Frage, ob mit der Schlussregulierung eine neue Duldungspflicht begründet wurde oder nicht, eben dem Beweis nicht zugänglich, denn sie ist eine Rechtsfrage.
Ja, was bedeutet das Urteil jetzt in der Gesamtschau? Zunächst zur praktischen Dimension. Das Finanzgericht Münster bestätigt mit der Entscheidung, dass die Bildung eines passiven RAB an das Vorliegen der beiden Voraussetzungen geknüpft ist, die wir ja ganz am Anfang ausführlich dargelegt haben. Und dass insbesondere bei Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Verzichtserklärungen genau hinzusehen ist, was die Zahlung rechtlich honoriert.
Ja, wenn man sich das Urteil anschaut, dann wird man sagen können, dass es auf Linie mit der bisherigen finanzgerichtlichen Rechtsprechung zu den Voraussetzungen für die Bildung eines passiven RAB liegt. Der Bundesfinanzhof hat ja das zentrale Abgrenzungskriterium herausgearbeitet. Danach kommt eine passive Abgrenzung nur dann in Betracht, wenn durch die Vereinbarung eine neue Dauerleistung begründet wird, eben eine echte und noch zu erfüllende Verpflichtung, und davon zu unterscheiden ist der bloße Verzicht auf bestehende Rechte oder Ansprüche, mit dem wir es hier im Streitfall zu tun haben.
Darüber hinaus und auch vielleicht losgelöst von dem Sachverhalt macht der Fall natürlich wie immer deutlich, wie wichtig die genaue Vertragsgestaltung ist. Der Kläger hatte ja auch selbst vorgetragen, dass er die Vorstellung hatte, dass Teile der Zahlung auf die zukünftigen Einnahmeausfälle entfallen sollten. Das mag wirtschaftlich ja auch total plausibel sein. Aber entscheidend ist nicht die wirtschaftliche Kalkulation, sondern die rechtliche Qualifikation. Wofür ist die Zahlung denn wirklich geleistet worden? Und wenn die Antwort lautet für einen Anspruchsverzicht, dann ist die Passivierung versperrt.
Ja, und daraus lässt sich für die Praxis eine wichtige Lehre ziehen. Wer bei der Vereinbarung von Entschädigung oder Schadensregulierung die Möglichkeit zur passiven Abgrenzung erhalten möchte, der muss eben auch die Vertragsgestaltung bewusst darauf ausrichten. Es reicht eben nicht, einen Betrag allein wirtschaftlich auf Zukunfts- und Vergangenheitsschäden aufzuteilen. Es muss eben darauf Acht gelegt werden, dass rechtlich eine neue, andauernde Verpflichtung begründet wird, soweit das möglich ist, mit einem korrespondierenden, durchsetzbaren Anspruch des Zahlenden. Und daran fehlt es eben, wenn, wie hier, der Vertragspartner ohnehin schon verpflichtet war, Einwirkungen zu dulden.
In einigen Fällen kann es sich vielleicht auch anbieten, frühzeitig Rechtssicherheit zu suchen. Bei so hohen Beträgen und Unsicherheiten über die steuerliche Behandlung kann zum Beispiel ein Antrag auf verbindliche Auskunft beim zuständigen Finanzamt eine sinnvolle Option sein. Das gibt dann auch Planungssicherheit, bevor man den ja angebotenen Vertrag unterzeichnet.
Ja, unser zweiter Senat, der hat die Revision gegen die Besprechungsentscheidung nicht zugelassen. Die Begründung ist einfach. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein passiver RAB zu bilden ist, die ist durch die höchstrichterliche Rechtsprechung des BFH bereits hinreichend geklärt. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem zweiten Senat, die haben diese geklärten Grundsätze auf die Sachverhaltsbesonderheiten des Streitfalles angewandt. Und das ist nach den Revisionszulassungsregeln der Finanzgerichtsordnung eben kein Grund, die Sache dem Bundesfinanzhof vorzulegen. Damit sind wir, Vera, schon am Schluss unserer heutigen Folge. Ein Fall, der, wie ich finde, zeigt, dass im Steuerrecht oft nicht allein die wirtschaftliche Absicht entscheidend ist, sondern vielmehr die rechtliche Substanz einer Vereinbarung oder aber die in Gesetz gegossene Rechtslage, die die Beteiligten einer solchen Vereinbarung vorfinden.
Unsere Besprechungsentscheidung datiert auf den 17. März 2026 und ist unter dem Aktenzeichen 2K2199 aus 23E ergangen. Wenn Sie mehr über die Entscheidung des Finanzgerichts Münster erfahren möchten, finden Sie die Urteile auf unserer Website. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns bei der nächsten Folge des Podcasts Steuerrecht wieder unterstützen durch Ihr Zuhören. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Tage.
Genießen Sie eine sonnige Zeit und machen Sie es gut.
Auf Wiederhören.